Guten Abend, liebe Geschwister. Die Aufnahme ist gestartet. Ihr wisst es ja, wir nehmen die Skype-Stunde auf und Hans-Peter schneidet dann den Ton hinaus, um das hochzuladen für diejenigen, die dann die Stunde nochmals hören möchten. Bilder sind aber weg und auch die persönlichen Gebetsanliegen ist auch klar wegen Persönlichkeit. Das einfach nochmal zur Info, falls jemand das noch nicht wusste. Dann schlagen wir vor, singen wir das Lied 183. 183. Hans hat ja heute diesen Text eingesetzt in der Frage-Antwort-Gruppe. O Lebenswort, wer dankt genug, dass du im Fleisch gekommen und nach der Liebe tiefsten Zug das Knechtsbild angenommen. Du schämtest dich der Sünder nicht, gingst selber für sie ins Gericht und starbst für ihre Sünden. Kein Mensch dies Wunder fassen kann, kein Engel kann's verstehen. Der Glaube schaut's und betet an, bewundert, was geschehen. Drum seid ihr unser Lob geweiht, denn dir dem Herrn der Herrlichkeit Lob, Ehr und Ruhm gebühret.
Ja, Herr Jesus, dir gebührt unser Lob und der Ruhm. Dir gebühren, dass wir dir danken in allem. Und so dürfen wir uns auch bedanken, dass wir uns heute wieder versammeln dürfen zu Gebet und zum Lesen deines Wortes, wo wir immer tiefer und besser dein Wort verstehen wollen und damit deine Gedanken, die du uns mitgeteilt hast. Herr, so segne diese Stunde und die Teilnehmer und dank dafür. Amen.
Amen.
Amen. Dann habe ich mir bei den Gebetsanliegen notiert, dass der Antonin hat noch geschrieben, wegen der Maria Antonia, seine Mutter, dass sie morgen wieder einmal einen Untersuch haben, wegen ihrem Tumor im Kopf. Und wollen wir doch für diese Situation, und für den Antonino und auch für seine Mutter und die Familie beten. Dann hat der Ronald heute noch nicht direkt das Gebetsanliegen, aber als Frage geschrieben, eine sehr gute Frage, die, der wir immer wieder in Kontakt kommen. Er hatte da Kontakt mit einer suchenden Person und die irgendwie so an Gott glaubt, aber halt immer noch suchend ist und mit Gott redet, wie man da jemandem weiterhelfen soll. Und ist klar, irgendwann möchte man natürlich, dass sich diese Person bekehrt, dass da irgendein Zeichen einer Bekehrung ist. Und sind wir natürlich auch in Geduld gefragt und vor allem auch in Weisheit, was wir diesen Personen oder solchen Personen oder dieser Person konkret, Ronald, empfehlen soll. Und letztlich, denke ich, ist es ja das Wort Gottes lesen und ja, in diesem Sinne, das steht ja im Chat drin von den Fragen und Antworten. Aber ich denke, wir können doch auch für diese Person, wenn ich jetzt den Namen auch nicht weiß, für diese Person beten. Vielleicht haben ja andere auch noch solche Menschen in ihrem Umfeld. Sonst habe ich mir jetzt nichts notiert, wenn noch etwas vergessen haben sollte. Dann denke ich, fahren wir fort mit unserer Wortbetrachtung heute Abend. Wir sind stehen geblieben bei Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 50. Wenn der Martin Kolb uns bitte nächsten Abschnitt liest und dann Andi vielleicht noch seine Zusammenfassung vom letzten Mal. Dankeschön.
Apostelgeschichte 13, Vers 50. Die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung wider Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen wider sie ab und kamen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligen Geiste erfüllt. Es geschah aber zu Ikonium, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und also redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch von Griechen glaubte. Die ungläubigen Juden aber reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen wider die Brüder. Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Worte seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Die Menge der Stadt aber war entzweit. Und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als aber ein ungestümer Angriff geschah, sowohl von denen aus den Nationen als auch von den Juden, samt ihren Obersten, um sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie, als sie es inne wurden, in die Städte von Lykaonien, Lystra und Derbe und die Umgegend, und daselbst verkündigten sie das Evangelium. Und ein gewisser Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter Leibe an, der niemals gewandelt hatte. Dieser hörte Paulus reden, welcher, als er unverwandt auf ihn hinblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, mit lauter Stimme sprach: Stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und wandelte. Als die Volksmengen aber sahen, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lyakonisch: Die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Der Priester des Zeus aber, welcher von der Stadt war, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte mit den Volksmengen opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen: Männer, warum tut ihr dieses? Auch wir sind Menschen, von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, welcher den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ, wiewohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Und als sie dies sagen, stillten sie kaum die Volksmengen, dass sie ihnen nicht opferten. Bis hierher.
Ja, ich habe einige Punkte zum letzten Mal. Paulus hat mit seiner Rede das Publikum berührt und zum Nachdenken gebracht. Das Gesetz kann nur überführen, aber solche, die in Glauben und Reue umkehren, weil sie erkannt haben, dass sie das Gesetz übertreten haben, sind errettet. Viele der Juden waren neidisch auf das Volk, das auch die Worte Gottes hörten. Das auch die Worte Gottes hören wollten. Dieser Neid führte zur Eifersucht. Doch von der Gnade Gottes können alle profitieren, die sie begehren. Nicht alle Juden begehrten sich. Nicht alle Juden bekehrten sich und von denen widersprachen und lästerten den Worten Gottes, die sie durch die Apostel hörten. Solche Juden fanden unter dem Volk auch solche, die dem Bösen freien Lauf geben wollten. So gab es durchwegs Aufstände, wo das Wort Gottes öffentlich verkündet wurde. Vergleiche zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte Kapitel 18, 19 und 28. Wo auch solche Aufstände stattfinden. Einzelne Menschen gehen in der Gruppe unter und werden zu Namenslosen. Auch können keine Gruppen errettet werden. Errettung ist immer eine persönliche Entscheidung eines Individuums. Errettung kann auch nicht vererbt werden. Ninive wurde errettet vor dem Gericht. Doch das war nur möglich, weil viele einzelne Menschen umkehrten und bereuten. Nach einer Weile, in einer anderen Generation, kam das Gericht Gottes doch noch über Ninive. Unser Bibelabschnitt spielte sich in Antiochien ab. Wie Ninive war auch Antiochien eine Weltstadt seiner Zeit, die in der heutigen Türkei liegt. Die Stadt war damals von den Juden stark geprägt, denn der Sabbat der Juden prägte das ganze Volk. Gerade dieses Brauchtum war für die schnelle Verbreitung des Evangeliums mitverantwortlich. Aber auch, dass in den Synagogen die Schriften verwahrt wurden, wo alles nachgelesen und geprüft werden konnte. Die Juden wollten die Kontrolle nicht verlieren. Sie wollten Proselyten unter Gesetz und keine freien Christen. Errettung ist für Auserwählung notwendig. Auserwählt wird jemand zu einem bestimmten Dienst. So, das war mein letzter Punkt gewesen. Vielleicht hat noch jemand Ergänzungen oder Korrekturen. Und wie ihr wisst, könnt ihr ja immer alles nachlesen, wenn es da bei mir ab und zu holpert. Das wird dann noch gebügelt und dann geht es dann viel besser zu lesen.
Ich will nochmal den Gedanken aufgreifen mit dem Muster der Verfolgung, die ja mehrfach berichtet werden. Wir haben hier in kürzester Zeit, wie wir heute vorgelesen bekommen haben, das Ende von Antiochia, Iconium, Lystra. Das nur als Beispiel. Es gibt, wir hatten ja noch mehr aufgezählt. Da gibt es zum Beispiel im 2. Timotheus, Kapitel 3, den Vers 11. Vielleicht lese ich da noch den Kontext genau vor. Wird Timotheus angesprochen. Du hast, Vers 10, du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren. Jetzt kommt's, meine Verfolgungen, meine Leiden. Welcherlei Leiden mir widerfahren sind in Antiochien, in Iconium, in Lystra. Welcherlei Verfolgungen ich ertrug und aus allen hat der Herr mich gerettet. Also da greift er das nochmal auf und tröstet quasi, würde ich mal sagen, und ermahnt seinen jungen Schüler Timotheus an der Stelle. Ja, das ist auch für uns sehr lehrreich, dass eben diese Dinge geschehen können. Aber ja, dem Evangelium wird eben widersprochen. Manchmal heftig von denen, die sich nachher noch bekehren, manchmal nicht.
Mir ist noch wegen den Leiden von Paulus in den Sinn gekommen, dass das ja auch ein wenig vorausgesagt wurde. Zum Beispiel, oder nicht zum Beispiel, in der Apostelgeschichte 9, Vers 16. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Das wurde, glaube ich, dem Ananias gesagt, als dieser nachhakte. Und das hatte Paulus damals nicht gehört. Aber das wurde für den Paulus vorausgesagt, diese Leiden.
Wir sind so in Kapitel 13, Vers 50 und weitere Verse sind wir in, ungefähr auf der Höhe des Galaterbriefes, auf der Galaterbrief. Da sind wir jetzt im, heute ist es besser bekannt, Anatolien, einfach Griechenland, Griechenland. Griechenland, das sage ich, Türkei, auf der Höhe von vom heutigen Ankara. Kreis 100, 200 Meter um Ankara herum findet das jetzt hier statt. Und dann sieht man, Andi hat schon von den Leiden, die verheißen waren, gesagt, sieht man dann im Vers 50, wo wir ja jetzt sind, die Juden erregen, die Leute, und die beiden, Paulus und Barnabas, werden verfolgt, vertrieben. Und ich denke, da kann man auch lernen. Wenn der Paulus und der Barnabas nicht gegangen wären, wenn sie sich nicht verfolgen ließen, wegtreiben ließen, dann hätten wir keine Briefe von Paulus, er wäre getötet worden. Was will ich damit sagen? Man kann auch das Evangelium so verbreiten, dass man dabei umkommt, aber das muss nicht sein. Das kann sein, dass ein Evangelist, ein Missionar, der Traktate verteilt, mal getötet wird. Aber wenn man weggehen kann, ist egal wie, durch einen Korb runtergelassen oder auch hier, dann soll man das auch benutzen. Und das hat hier der Paulus und der Barnabas gemacht und haben dann, sie waren ja Juden, Das, was die beiden jetzt da machen, das machen wir dann nicht. Also die haben dann die Kleider ausgeschüttelt, das ist ein jüdisches Zeichen. Das ist ein jüdisches Zeichen gewesen im Vers 51. Und jetzt sind wir wo? Von ihren Füßen wieder sie ab und kamen nach Ikonium. Das findet man auch, das ist einerseits eine große Gegend und eine sehr große Stadt. Es ist die größte Gegend, Landstrich in der heutigen Türkei. Aber es heißt natürlich nicht mehr Ikonium, außer diejenigen, die mit Macintosh arbeiten, die kennen das natürlich, das Icon. Das meint es auch, das Icon, das Bild, heißt Bild. Und bei Windows heißt das anders. Aber hier haben wir das Icon, Ikonium, und das heißt heute schlicht Konya. Das ist die Gegend und Stadt Konya. In der heutigen Türkei. Gegend Ankara.
Ich habe gerade mal nachgeschaut im Bibelatlas. Entschuldigung, Clever ist ja auch im Bibelatlas drin. Zum Beispiel die Missionsreisen von Paulus. Da sieht man sehr schön die Wege eingezeichnet. Und ja, ich sage mal so, das ist ungefähr die halbe Strecke zwischen Antalya und Ankara etwa liegt das. So 200 Kilometer ungefähr im Land drin. Also das ist schon ziemlich gebirgig. Ich war mal in der Gegend von Antiochia bei einer Rundreise in der Türkei vor langen, langen Jahren. Ist ein schönes Land, ein bisschen karg, ja. Damals war das vielleicht anders, keine Ahnung. Jedenfalls sind die da rumgezogen. Konya habe ich auch gerade gefunden. Naja, Google Earth oder so.
Ja, und auf Google Earth sehe ich auch, das ist noch speziell, nur ganz kurz, das hat Flüsse. Aber nicht ins Meer, geht keiner ins Meer. Da geht alles in ein sehr hoch, also weit über 1000 Meter hoch die Gegend. Und das Wasser geht nicht ins Meer, sondern geht in einen See. Also es ist eine relativ spezielle Gegend.
Noch was zu Vers 49, nochmals zurück, haben wir glaube ich auch noch nicht viel gesagt. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Das ist auch noch interessant, oder? Das ist, wer durch wen es ausgebreitet wird, ist nicht so wichtig, oder? Das Wort wurde ausgebreitet, eben durch Paulus verkündet, auch durch andere. Eben es muss... nicht ein Prediger, es wird nicht hingewiesen auf Paulus oder sonst ein Prediger, oder? Es ist auch Paulus, Epheserbrief, im Kolosserbrief steht auch, dass man für ihn beten soll, dass er das Wort, dass er die richtigen Worte hat, oder? Und Worte verkündigen kann. Eben einfach, es ist noch einfach schön zu sehen, oder?
Noch wegen dem Brauchtum, den Sand auszuschütteln. Da kommt einem ja noch die Sache mit den ausgesandten Jüngern in den Evangelien in den Sinn. Ich habe jetzt da für Lukas 10, Vers 11 vorzulesen. Ich lese ab Vers 10, also Lukas 10, Vers 10, in welcher Stadt irgend ihr aber eingetreten seid und sie nehmen euch nicht auf, da gehet hinaus auf ihre Straßen und sprechet auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütten wir gegen euch ab, doch dies wisset, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Also ähnliche Situation, ihnen wurde auch wieder Rettung gepredigt, aber auch da das Gleiche, man muss den Staub aufschütteln, wenn sie nicht wollen.
Ich denke, in der Anwendung für uns heute können wir da vielleicht sehen, dass wir, oder auch mit der Stelle, die du jetzt gelesen hast, Andi, dass wir Menschen, wenn sie vom Evangelium nichts wissen wollen, nicht permanent hinten nachlaufen müssen. Oder? Wir sollen die Hand geben, wenn jemand Hilfe benötigt oder interessiert ist oder sonst mit einer Frage kommt, selbstverständlich. Aber wir müssen ihnen nicht hinterher, kennt das noch auf Schweizerdeutsch, nein, einfach hinterherlaufen dauernd und da vermutlich dann auf die Zeit nur fast mehr Negatives bewirken als Positives.
Also ich habe das auch erlebt vor manchen Jahren einer Nachbarin und einem Nachbar ein Traktat gegeben und die haben mir dann klipp und klar gesagt, Hans-Peter, nicht mehr. Sie bekommen auch keines mehr. Also da muss man, das ist sicher jetzt nicht dasselbe, aber eine gewisse Anwendung von dem, was wir hier und im Matthäus 10 oder die Lukas-Stelle, die Andi gesagt hat, das ist dann die jüdische Form. Wir machen es natürlich anders. Salomo, glaube ich, hat gesagt, wer eine Sache oftmals wieder anregt, entzweit Vertraute. Also man kann sich auch den Ärger ersparen, wenn man jemanden, der sagt, ich will nichts mehr hören, am anderen Tag schon wieder kommt mit dem Evangelium. Also ich mache das nicht.
Der Herr Jesus hat ja auch gesagt, oder? Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Heimatstadt. Hm. Und er tat auch nicht viele Zeichen und Wunder in Kapernaum, oder? Wo er hergekommen ist, oder? Da ist man sowieso gleich verachtet.
Mikro ist nicht ganz richtig aus. Dankeschön. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, unser Auftrag ist auch nicht, dass wir jemanden bekehren müssen. Das können wir nicht machen. Dafür ist der Heilige Geist zuständig. Unser Auftrag ist es, den Menschen was zu sagen. Und wir sehen ja auch im Wort, dass wir keinen zwingen können, sondern wir müssen, und vielleicht noch ein weiterer Gedanke, die Leute müssen auch damit arbeiten. Wir müssen es verarbeiten und müssen brauchen ihre Zeit vielleicht. Ich sage nur, ich habe 4 Jahre gebraucht. Ja, von dem Moment, wo ich es das erste Mal hörte, bis dann wirklich ich das endlich kapiert und mich bekehrt habe. Und das muss man also den Leuten zugestehen. Je älter, desto mehr. Ich meine, wenn jemand sich zufällig gerade bekehrt, wenn wir es ihm sagen, dann kann es vielleicht sein, dass du schon 20 Leute vorher gearbeitet haben an ihm oder ja, lange Zeit und ist halt zufällig der Letzte in der Reihe. Also das muss man alles berücksichtigen und der Ehrgeiz sollte nicht sein, Bekehrte zu erzeugen, sondern das Wort Gottes weiterzutragen und zu sagen.
Dann auch noch zum Umfeld, wo wir Kapitel 13 und 14 sind. Dieses Umfeld haben wir heute absolut nicht mehr. Es ist vorbei, es ist Geschichte. Und wir sehen ganz selten, wenn wir das ganze Wort Gottes vor Augen haben, also die 1000 Seiten, ganz selten Dinge, wie wir sie in Kapitel 13 und 14 und weitere Kapitel haben. Und es sind nur ganz, ganz wenige Menschen, die Gott so auf diese Art brauchte, wie Apostel Paulus und Barnabas und so weiter. Zum Beispiel die ganz bekanntesten Gläubigen in der Bibel haben nie das getan, was Paulus und Barnabas getan hat. Von was rede ich? Die haben die allermeisten großen, bekannten Gläubigen, Abraham, Noah, David, keiner hat je ein Wunder getan. Oder durch den ist ein Wunder geschehen, oder ein Zeichen, oder eine mächtige Tat, wie wir das hier in diesen, sind ganz wenige Jahre, dass das passiert ist, ganz wenige Jahre hat Gott durch Zeichen und Wunder gewirkt, wie wir sie Kapitel 13, 14 und sonst noch finden. Aber in der großen Geschichte, 4000 Jahre Bibelgeschichte, 5000 Jahre, praktisch nie gab es Wunder. Praktisch nie. Aber ganz speziell hier.
Ich denke, die brauchten auch eine spezielle Beglaubigung, damit sie da das, was eben noch nicht schriftlich niedergelegt war, durch eben andere Dinge, eben Zeichen und Wunder demonstrieren konnten, dass sie wirklich Vollmacht hatten vom Heiligen Geist, solche Dinge zu tun. Ich meine, wenn du die Bibel liest, Wunder beim Auszug aus Ägypten mit Sicherheit, dann sehen wir viele Dinge bei Elisa und als der Herr Jesus kam und dann eben auch die Apostel in der Anfangszeit und das, ich sag mal fast, das war es schon. Ansonsten wurde das Wort eben gepredigt oder aufgeschrieben und wir haben es jetzt komplett und das ist es, worum es geht, nicht irgendwelche Zeichen. Ich hatte mal, bevor ich noch mich bekehrt hatte, ich habe Zeichen gesehen, aber die waren nicht von oben, die waren von unten. Und das habe ich doch sogar gemerkt.
Wir kommen dazu noch die Sache mit dem Aussatz in den Sinn, wie viele Heilungen es von Aussätzigen gab. Und das ist vielleicht so im Verhältnis, eben wie diese Phasen der Wunder. Sie kommen wenig vor. Einmal bei Miriam, die wurde aussätzig und wieder geheilt. Vielleicht kann man auch Mose dazu nehmen mit seiner Hand, die er mal aussätzig hat und dann wieder nicht. Und der syrische Heroberst, der Nahaman. Dann bekamen welche Aussatz. Das war der Knecht Elias. Und am Schluss, als der Herr Jesus hier auf der Welt war, da wurden auch noch einige vom Aussatz geheilt. Und der Herr Jesus hat ja den Zorn der Juden auf sich gebracht, als er sagte, dass der Syrer vom Aussatz geheilt wurde. Und das hat sie rasend gemacht, weil sie diese Sache nie beobachten konnten seit dieser Zeit. Also vielleicht, das ist mir vorhin in den Sinn gekommen, der Aussatz spiegelt eigentlich diese Wundertaten oder die Heilung des Aussatzes. Spiegelt die Wundertaten.
Du könntest ja die Auferweckung aus den Toten, die ja bei Elisa und Elias geschahen, 3 Stück insgesamt, glaube ich, und dann eben durch den Herrn und dann auch durch die Apostel Petrus und Paulus, die überliefert sind, diese wenigen. Das kannst du praktisch parallel setzen, dem, was du über den Aussatz gesagt hast. Das sind auch nur ganz, ganz wenige. Aber viel wichtiger ist, und das ist ja das Schöne, dass wir einen Glauben haben mit einer Verheißung, wo alle Gläubigen in Herrlichkeit auferstehen werden zu einer gewissen Zeit. Und wir glauben ja daran, das wird ja auch immer in 1. Korinther 15 klar dargelegt, wie wichtig die Auferstehung des Herrn ist und wie unsere Hoffnung auf die eigene Auferstehung durch bei der Entrückung ist.
Einfach wenn man so die Größenordnung anschaut wegen diesen Wundern und Zeichen. Wenn man die ganze Bibelgeschichte 6000 Jahre vor Augen haben und die sagen mir, das ist ein Tag. Die ganze Bibel ist ein Tag, 24 Stunden. Dann waren die Zeichen- und Wunderepochen etwa 5 Sekunden. Also ganz, ganz, ganz wenig. Also warum muss man das wirklich verinnerlichen? Weil oft werden Bibelverse genommen, da steht zum Beispiel, wer glaubt, der tut Wunder. Das wird dann so gebracht, wer glaubt, tut Wunder. Und man nimmt dann die zwei letzten Verse vom Markus-Evangelium. Aber wenn man die zwei letzten Verse vom Markus-Evangelium liest, dann sieht man, dass das in der Vergangenheitsform geschrieben ist. Er erwähnt die Wunder, die geschehen sind durch den Herrn Jesus. In der Vergangenheitsform. Also man kann nicht einen Bibelvers nehmen und sagen, ja, wenn du, Hans-Peter, wenn du wirklich glauben würdest, dann würden durch dich, sagen wir mal, Berge versetzt. Und so, solches Ding. Oder? Also Wunder und Zeichen, mächtige Taten waren ganz spezielle Handlungen, aber ganz kurz in der ganzen Weltgeschichte.
Ich möchte auch noch einbringen, das haben wir auch schon mehrmals unterstrichen, weil viele reden auch von Wundern, wo es um eine Gebetserhörung geht. Wir haben über Aussatz, Totenauferweckung gesprochen. Siehe Wüstenwanderung. Gott war mitten unter den Israeliten. War das ein Wunder? Nein, aber die taten so, als ob er gar nicht mit ihnen ist. Das ist ja auch so ein Ding, denkst du, ja, geht's noch? Gott ist mitten unter ihnen. Und sie tun so, als ob er gar nicht da ist. Und deswegen Wunder, das ist so ein Ding, das hilft nicht wirklich, ist nicht zielführend. Und nichtsdestotrotz ist doch dann die pauschale Aussage, ja, glaubst du nicht, dass Gott Wunder tut? Rückblickend vielleicht auf bestimmte Wunder in der Bibel oder so pauschal sagend, macht er dich dann vielleicht zum Ungläubigen und sagt, ja, du glaubst du nicht, dass Gott Wunder tun kann. Wohl, Gott kann Wunder tun. Nur heute tut er sie nicht. Und da trennt sich schon dann die Spreu vom Weizen. Ja? Weil heute tut er keine Wunder. Und das kannst du nicht jedem sagen. Denn dann wirst du irgendwie angegriffen.
Und im Vers 3, da sehen wir auch, wie das geht. Indem er, da steht im Vers 3, sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Worte seiner Gnade Zeugnis gab. Wer? Der Herr gab dem Worte seiner Gnade Zeugnis, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Also nicht der Apostel Paulus oder Barnabas oder irgendwer hat Wunder getan, konnten sie nicht, sondern Gott. Durch ihre Hände, durch ihre Gegenwart. Und da haben wir zwei Dinge, Zeichen und Wunder. Es gibt übrigens zwei Stellen im Wort Gottes, wo wir Zeichen, Wunder und mächtige Taten in einem Vers haben. Gibt es aber nur zwei Stellen. Aber hier haben wir Zeichen und Wunder. Und was sind Zeichen? Ein Zeichen ist ein Geschehnis, das ein weiteres Geschehnis erklärt. Also zum Beispiel da die Meteorologen. Was machen die Meteorologen? Die schauen zum Fenster heraus. Wir schauen ja nicht mehr zum Fenster heraus, wir schauen aufs App. Aber die Meteorologen, die schauen noch zum Fenster heraus und die sagen dann, diese Wetterkonstellation, die wird Regen geben. Oder? Und das sind dann diese Zeichen, die sagen etwas, was noch kommt. Und das haben wir hier auch, Zeichen und Wunder im Vers 3. Wunder sind wieder was anderes. Wunder sind wieder was anderes. Wunder sehen wir zum Beispiel das Wort bei der Ankündigung des Herrn Jesus. Da kam ein Astar. Ein Astar. Ich denke, es war die Shechina. Und die Shechina, die hat die Magois, die Magier aus dem Morgenland irgendwo geführt. Zuerst nach Jerusalem, dann hat dieser Astar, diese Shechina, einen Haken geschlagen nach Bethlehem. Und das meint hier das Wort Wunder. Wunder heißt Bewegung eines Himmelskörpers. Es ist ein Wunder. Es muss nicht unbedingt ein Wunder, eine Bewegung eines Himmelskörpers sein, aber das ist sehr naheliegend. Das liest man manchmal auch in den Zeitungen oder so, wenn die Leute in der Nacht irgendetwas gesehen haben oben, dass sie sich nicht erklären können, das ist dann, kommt das Wort Astar vor, also Terras kommt hier vor. Und dann haben wir noch das dritte, aber das ist hier nicht vorhanden, also die Machtdaten. Die Machtdaten, Gott kann auch Machtdaten wirken, die die Leute zum Nachdenken bringt.
Ich denke, die nächste Serie von Zeichen und Wunder werden wir nach der Entrückung in der Trübsalzeit sehen. Also nicht wir, aber die werden dann in der Zeit wahrscheinlich kommen. Aber heute mit Sicherheit nicht. Und da gibt es ja so Abarten des Christentums, wo dann solche Dinge hochgejubelt werden. BBP, betrogene Betrügerpfingstler und so. Die haben ja alle möglichen Dinge erlebt, behaupten sie, und die können ja alles heilen, behaupten sie. Aber das ist, da gibt es nie wirklich Beweise für irgendwas. Und wenn was sich manifestiert, dann ist das allenfalls von unten. Und die Dämonenwelt kann ja auch bestimmte Dinge tun, die uns vielleicht in einer gewissen Weise übernatürlich vorkommen. Aber das ist nicht von Gott.
Natürlich kann man sagen, hier Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Ja, da haben sie sicher alle bekehrt nachher, oder? Eben steht ja dann, die Menge der Stadt aber war entzweit. Die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Eben obwohl es Zeichen und Wunder gab, oder? Von dem her glaubten nicht mehr oder weniger, oder? Obwohl sie es gesehen haben, eben wenn man etwas sieht, heißt das noch lange nichts, dass man dann auch glaubt, oder? Und die Menge der Stadt aber war entzweit. Entzweit heißt Schizo entzweit. Kennen wir auch, oder? Schizophrenie, oder? Das, eben Persönlichkeitsspaltung, oder? Sicher kommt das auch von daher das Wort, oder? Eben entzweit, oder trotzdem, trotz Zeichen und Wunder.
Und selbst die Galater, die bekehrt waren, sagt der Apostel Paulus in Galater 3, unter euch sind ja Wunder geschehen. Unter euch sind ja Wunder geschehen, aber viel Geistliches hat das an den Galater nicht bewirkt. Wie viele Wunder sind bei Abraham geschehen? Keines. Und das erwähnt dann der Apostel Paulus in Galater 3. Bei Abraham sind keine Wunder geschehen, aber bei ihnen. Aber der Abraham, was hat er gemacht? Geglaubt.
Ich habe auch noch so eine Bibelstelle gefunden. 2. Korinther 12, Vers 12. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Man beachte, die Zeitform, vollbracht worden. Das war die apostolische Zeit. Schon gegen das Ende des irdischen Daseins des Apostels Paulus gab es keine Wunder, keine Zeichen, keine mächtige Taten, keine Sprachenrede mehr. Alles ausgelaufen, aufgehört.
Also diese Stelle von 2. Korinther 12, 12, die Valentin vorgelesen hat, die ist so kennzeichnend. Eben auch, man muss die Zeitformen beachten. Und darum ist es auch gut, wenn wir nicht eine flüssig geschriebene Bibelübersetzung zur Hand nehmen, sondern eine, die möglichst auch die Zeitformen beachtet. Und dasselbe noch aus Hebräer 2, Vers 4 und Hebräer 6. Hebräer 6, Vers 3, 4 und 5, glaube ich, auch die Zeitform beachten, wo die Wunder beschrieben werden in der Vergangenheitsform. Und der Hebräerbrief sagt, man ist im Jahr 67, 68 geschrieben worden. Also ich habe das gelesen, ich weiß es ja nicht genau, oder aber ungefähr so. Und der 2. Korintherbrief, also spätestens im Jahr 65, aber schon in der Vergangenheitsform. Darum denke ich, dass es keine Wunder, keine Zeichen, keine mächtige Taten, keine Zungenreden mehr gab, ab Jahr 63, 64, ungefähr so.
Und könnt ihr uns sagen, bitte korrigiert mich, aber das nächste Zeichen, das auf dieser Erde sichtbar sein wird, ist dann die Entrückung. Ich weiß nicht, kann man das so sagen, für die Welt. Nicht für uns, zeigt wieder auf etwas hin. Diejenigen, die die Bibel dann lesen oder schon kennen vielleicht, könnten sich da einen Reim draus machen. Aber ich persönlich denke, die werden da wieder so viel daraus machen, wie sie es eigentlich immer taten. Wie wir es eben rückblickend jetzt ja lesen oder im Galater oder so, dass sie das erlebten, aber Sie machen sich nicht das draus, das sie eigentlich hätten können. Und wegen der Entrückung ist ja auch von der Menge her, wir hatten es vorhin gehabt, wegen diesen 5 Sekunden auf ein Jahr bezogen, ganze Erdengeschichte, Teilsgeschichte. Die Entrückung ist eigentlich für sehr, sehr wenige Christen, kommt das zur Anwendung. Und wichtig ist ja eigentlich mehr diese Naherwartung, dass jederzeit daherkommen könnte, dass wir beim Herrn sind und nicht irgendein ein nicht erklärbarer Vorgang, biologisch, physikalisch, wie das irgendwie gehen soll. Das kann ja niemand erklären, aber es wird oft nicht einfach nur die Erwartung des Herrn, beim Herrn zu sein, auch, sondern diese Entrückung da irgendwie hochgehalten, und man muss einfach bei der Sache bleiben. Das sind sehr wenige, im Verhältnis sehr wenige Christen. In den letzten 2000 Jahren, wie lange es noch geht, wissen wir auch nicht genau, können uns unsere Dinge darüber denken, aber wir wissen es nicht. Dann wissen wir es. Und wichtig ist ja, diese Entrückung, wo sie beschrieben ist, für was, als es beschrieben ist, dass Paulus den Thessalonichern zeigen musste, dass sie sich keine Sorgen machen mussten um diejenigen, die schon verstorben sind. Die sind dann auch dabei, die sind ja sogar noch gewissen Sinn vorher. Ja, verstehen. Und wir werden dann beschrieblich hintendrein, aber zeitlich irgendwie gemeinsam dann entrückt. Ich kann das ja nicht wirklich erklären. Vielleicht kann es jemand besser, aber einfach diese Wichtigkeit, denn irgendwo schauen, was ist jetzt die Wichtigkeit, oder bei einem Zeichen oder bei einem Wunder, um was geht es da?
Vielleicht noch ein Gedanke zu Zeichen und Wunder. Ich sage mal, schon immer hat die Menschheit Dinge gesehen, Zeichen. Ganz später vielleicht kurz mal. Danke. Die sie sich nicht erklären konnte und hat es dann mit Staunen betrachtet. Und ich weiß auch, dass wir heute noch vielleicht ganz gerne mal einen Zauberer zuschauen, was der so alles für Illusionen macht. Auch wenn wir wissen, dass das ja alles nichts Echtes ist, sondern das sind alles Illusionen. Die können sehr kunstfertig sein. Ja. Die sind emotional anregend und das war's. Und das genauso ist auch mit diesen Zeichen und Wunder, da wird jemand gesund gemacht, aus den Toten auferweckt. Aber es bewirkt bei den Zuschauern gar nichts, wenn es nicht erklärt wird. Die Erklärung ist viel wichtiger. Und wir sehen, Vers 2 oder Vers 3, das hat die Leute nicht beeindruckt. Die ungehorsamen oder ungläubigen Juden aber reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen, wieder die Brüder. Und ja, da glauben einige, andere sind neidisch und dann gibt es Zeichen und Wunder, das bewirkt. Die Leute sind ja durch das Reden des Paulus zum Glauben gekommen, nicht durch Zeichen und Wunder. Und das ist, muss man einfach sehen, steht ja auch in der richtigen Reihenfolge. Sie redeten, die anderen waren dagegen, dann haben sie es noch bestätigt durch Zeichen und Wunder. Und dann war aber nichts besser geworden dadurch, sondern diejenigen, die glaubten, haben es geglaubt und die anderen waren sowieso dagegen.
Also Zeichen und Wunder bewirken Verantwortung. Bewirken Verantwortung. Oder wenn wir nochmals das, was Olivier angesprochen hat, die Entrückung sehen. Eine gewisse Erklärung finden wir im Vers 4. Da steht, die Menge der Stadt aber war entzweit. Die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Was wird passieren bei der Entrückung? Ich weiß, als ich noch jünger war wie heute, da hat man dann gesagt, ja, also wer sich bis zur Entrückung nicht bekehrt hat, der kann sich nicht mehr bekehren. Das ist ja so Blödsinn. Bekehren kann man sich immer. Was können die dafür, wenn sie einfach das Evangelium noch nicht gehört haben oder noch jung waren und so weiter. Aber es macht verantwortlich. Wenn plötzlich die Entrückung da ist, da werden viele sagen, das wegerklären und andere kommen zu einem Aha-Erlebnis. Und es wird doch dann die Bibel auch weitergelesen, steht ja Matthäus 24, die Bibel wird doch weitergelesen. Und während der Drangsalzzeit, die wird nach der Entrückung, irgendwann kommt ja dann die Drangsalzzeit, oder? Dass, wenn jetzt heute die Entrückung kommt, dann würde die Drangsalzzeit vielleicht in 50 oder 100 Jahren beginnen, sicher nicht morgen, ist unmöglich. Aber dann wird es Leute geben, die sich dann für Israel entscheiden. Die werden einem Juden, also bildhaft jetzt, ein Glas Wasser reichen. Und das reicht, um ins Reich zu kommen, zum Beispiel. So steht es im Wort. Also die Entrückung selber, wenn man das jetzt eben als Zeichen, Olivier, auffasst, dann ist es tatsächlich doch ein Zeichen für diejenigen. Oder? Im Vers 4 sehen wir auch, dass hier das Wort Juden gebraucht wird, Juden gebraucht wird für die Unbekehrten. Für, da steht nämlich oben, für die Ungläubigen. Im Vers, was ist das? Vers 2a. Die Ungläubigen. Und das meint natürlich dann die Widerspenstigen. Wem gegenüber sind sie widerspenstig? Dem Evangelium. Das sind die Ungläubigen und werden im Vers 4 einfach mit Juden bezeichnet. Und man muss eben sehen, das Wort Juden wird im Wort Gottes noch für vieles, für 4, 5 Dinge gebraucht. Hier eindeutig für die Ungläubigen. Aber das ist nicht immer so, wenn das Wort Jude steht. Einmal steht sogar, der Apostel Paulus war ein Jude. Er war aber keiner, er war Benjaminit. Aber er gehörte halt zum Volkskörper der Juden. Das ist dann der Überbegriff für die damals bekannten Israeliten. Während dem Jakobusbrief geht ja dann noch weiter. Er sieht dann die 12 Stämme. Dann im Vers 5, da wird auch ein Wort gebraucht, Nationen. Und er meint jetzt hier mit Nationen nicht einfach die Nationen. Er meint in diesem Vers die Ungläubigen aus den Nationen. Weil hier steht, es ist ein ungestümer Angriff geschehen, sowohl von denen aus den Nationen, als auch von den Juden samt ihrer Obersten. Also einfach, dass man sieht, ein Wort allein sagt gar nicht viel. Man muss es im Textzusammenhang versuchen zu verstehen. Hier sind es die Ungläubigen aus den Nationen. Aber es gab ja Türken, die haben sich bekehrt hier. Siehe Galaterbrief, waren ja Türken im heutigen Sinn. Oder?
Ja, ich meine, es ist eigentlich sonnenklar, dass die Bekehrten aus den Nationen sicher da nicht mitgemacht haben, genauso wenig wie die Bekehrten aus den Juden, sondern das sind wirklich die noch nicht Bekehrten, oder die, ja, die Ungläubigen halt, die haben das hier gemacht. Das ist eigentlich fast selbstverständlich, aber man ist gut, es sich klar zu machen, wer da genau gemeint ist.
Für Gott gibt es nur 2 Menschen und 3 Volkskörper. Also die 2 Menschen, die beiden Adam. Gott kennt nur diese 2 Menschen. Und als Volkskörper, 1. Korinther 10, Vers 32, seid ohne Anstoß sowohl Juden als Griechen und meint hier die Ethnos, die Nationen, obwohl Griechen steht, und der Versammlung Gottes. Nur diese 3 Dinge kennt das Neue Testament jetzt und 2 Menschen.
Für die Juden war ja Paulus kein Jude mehr, habe ich heute gelesen in Apostelgeschichte 24. Sie haben gesagt, dass er einer aus der Sekte des Nazaräer ist. Ich kann das mal lesen. Apostelgeschichte 24, Vers 5. Also da sprechen jetzt diese Juden, diese Aufgebrachten, denn wir haben diesen Mann, gemeint ist der Paulus, als eine Pest befunden und als einen, der unter allen Juden, die auf dem Erdkreis sind, Aufruhr erregt und als einen Anführer der Sekte der Nazaräer, welcher auch versucht hat, den Tempel zu entheiligen und so weiter. Also da wird dann unterschieden. Aber Paulus greift das dann einige Verse später auch auf. Er geht auf diese Sache ein und vielleicht sollte man nicht, ich habe das so überlegt, nicht von messianischen Juden sprechen, sondern vielleicht von Juden aus der Sekte des Nazaräers.
Wenn sich ein Jude heute bekehrt, wenn sich ein zum Herrn Jesum Christum bekehrt, wird er sich auch nicht messianischer Jude nennen. Denn das ist ja sowieso ein Unsinn in sich selbst, messianischer Jude. Entweder ist er bekehrt zum Herrn Jesum Christum, dann erwartet er den nicht den Messias. Wer heute den Messias erwartet, liegt völlig daneben. Immer. Sondern wir erwarten den Herrn Jesum Christum zur Entrückung oder zum Heimgang. Aber wenn er wiederkommt als Messias, die Leute warne ich nur, dann wird er richten.
Ja, wir haben so einen ukrainischen Juden ursprünglicherweise, der dann in Deutschland aufgewachsen ist und der wohnt jetzt bei meiner Tochter im Haus als Untermieter sozusagen, der hat sich bekehrt. Ist auch derjenige, der von dämonischen Einflüssen befreit worden ist durch die Bekehrung.
Ja, ich meine, ein Jude, der sich bekehrt, der kann sich völkisch, irgendwie national, von mir aus noch, wenn er noch dort lebt, kann er sich irgendwie noch zu den Juden zählen, aber nicht dem Glauben nach sicher nicht. Also ist ein völliger Irrsinn, oder? Ich meine, er ist Israelit und wenn er sich bekehrt, ist er Christ, bleibt aber trotzdem Israelit. Das darf man auch unterscheiden. Aber wenn dann einer kommt und sagt, ich bin jetzt ein... speziell betont, dass er ein jüdischer Christ ist, dann wird es schon komisch, und wenn er dann mit dem messianischen Christ kommt, ein messianischer Jude kommt, dann das ist ja so ein Durcheinander. Der hat vermutlich noch nie über seinen Namensgeber nachgedacht, wie wir das jetzt vorher hörten. Entweder ist der Messias da, oder war er da und man glaubt, oder man glaubt eben nicht, dass er da war und erwartet irgendetwas, was er dann noch macht. Aber das geht gar nicht.
Und mindestens genauso stimmt es diejenigen, die eigentlich aus den Nationen sind, also Franzose, Deutsche, Schweizer, und plötzlich meinen, als Christen, sagen sie, sie seien es, plötzlich jüdische Sitten nachzumachen, Seder feiern und keine Ahnung, alles Mögliche, Chanukka und so. Ich kenne solche. Da habe ich dann schon meine erheblichen Zweifel, ob die wirklich verstanden haben, worum es geht und ob sie bekehrt sind. So, jetzt kommen wir zum Vers 6. Da entfliehen sie ja schon wieder. Also die haben es dann schon gerafft und kommen dann in die Städte von Lykaonien, Lystra und Derbe und die Umgebung. Ja, da hat das war schon eine weite Reise. Also ich meine, ich habe mir den Weg angeschaut auf der Karte. Das sind vom Antalya quasi, von dem Meer bis dahin nach Derbe, schätzungsweise 300, 400 Kilometer. Also das ist eine ganz schöne Strecke, die dann laufen mussten. Und von Iconium nach Lystra, schauen wir, 50 Kilometer und nach Derbe nochmal 70. Also nur, dass man so eine Vorstellung hat. Insofern versteht man auch, wenn nachher dann die Juden, also die Feinde aus Iconium, kommen nach Lystra und den Paulus da steinigen. Es ist nicht so weit.
Eben auch da, die waren weise, die ließen sich nicht steinigen, sondern sie sind geflohen. Zum Glück, kann man sagen. Und dann im Vers 7 steht, jetzt in meiner Elberfelder und da selbst verkündigten sie das Evangelium. Ja, ist halt deutsche Sprache, aber im Griechischen steht das natürlich nicht so. Also, den Evangelium und verkündigen, das ist sowieso dasselbe. Man hätte es kürzer übersetzen können und da selbst vielleicht verkündigten sie. Da müsste man nicht das griechische Wort Evangelium nehmen. Einfach, es steht nicht zweimal Evangelium, Evangelium, sondern sie verkündigten. Oder sie evangelisierten, wenn man will. So vielleicht. Ja. War vielleicht jetzt zu wenig klar gesagt. Das Wort verkündigen meint nämlich schon Evangelium. Und dann kommt dann das Substantiv in der Elberfelder am Schluss, nochmals Evangelium, aber wir haben nicht zweimal das Wort Evangelium in diesem Vers, einmal. Es genügt. Evangelisieren oder auf gut Deutsch verkündigten.
Also der weiße Schimmel ist ja das, oder so. Das Gleiche, oder?
Das ist halt deutsche Sprache, oder? Ich könnte es auch wieder vergessen, was ich gesagt habe. Effektiv steht es nur einmal, ja.
Also wenn man das Wort sieht und sieht, es ist ein Verb, dann kann man es ja auch dann als Verb im Deutschen ausdrucken. Das ist jetzt eine unnötige Verkomplizierung. Also du hattest schon recht, evangelisierten wäre sicher richtig.
Und dann hat es hier eben einen Mann, kraftlos, ein Lahmer. Und von Mutterleibe an war er lahm, der niemals gewandelt hatte. Dieser hörte Paulus reden, welcher, als er unverwandt auf ihn hinblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, eben mit lauter Schimmelsprache, stehe auf, eben hier ist ein Mann, oder? Und schon wieder ein Wunder. Aber der Mann, er hat gesehen, Paulus hat gesehen, dass dieser Mann Glauben hatte, oder? Glauben hatte. Und Glauben hatte, geheilt zu werden, also eben geheilt, also unten heißt es, gerettet zu werden. Da meinte er vielleicht nicht mal, dass er wieder gehen kann, oder? Das weiß ich jetzt nicht, oder? Aber der Mann hatte Glauben, Paulus hat das gesehen. Er hat ja andere Gaben als wir, Paulus, oder? Der hat doch, konnte fast ihm ins Herz schauen, oder? Ja. Eben das ist noch interessant, oder? Und eben so einer wurde nicht nur gerettet, sondern auch geheilt.
Also Walford macht auch noch den Hinweis, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit in Lystra keine Synagoge gab. Und wir sehen hier, also wir sind ja hier ja in Lystra. In Lystra, und das zeigt, dass der Apostel Paulus nicht eine Synagoge brauchte, sondern der Geist Gottes hat ihn so geführt, dass er diesen gewissen Mann, der wirklich, da wird ja auf verschiedene Art und Weise beschrieben, was er hatte, kraftlos, an den Füßen, lahm, sehr wahrscheinlich von Geburt, wenn ich das richtig verstehe, von seiner Mutterleibe an, niemals gewandelt. Also etwa 5 Begriffe werden gebracht. Also das war wirklich ein Elend, dieser Mann. Und der wurde jetzt nicht in eine Synagoge gebracht, steht nicht, sehr wahrscheinlich hatte es eben keine hier in Lystra, aber der Geist Gottes hat es so geführt, dass er geheilt wurde. Und ich nehme an, beide Arten von Heilungen, also nicht nur, dass er laufen konnte, sondern auch gerettet wurde für die Ewigkeit.
Wenn ich da noch etwas dazu sagen darf, als der Paulus ihn dort sah, wie er lahm war, da wusste er wahrscheinlich nicht um die Umstände, dass er schon seit früh lahm war. Ich denke, da ist ja auch wieder so ein redaktioneller Hinweis von Lukas, das ergab sich wahrscheinlich dann später, als sie miteinander darüber sprachen. Wie das, oder wie denkt ihr darüber? Also wenn wir uns in diese Lage versetzen, als der Paulus ihm zurief, stehe auf, wusste er schon die ganze Geschichte dieses Lahmen? Oder sah er einfach die Umstände des Lahmen, wie er da saß und reagierte?
Also ich würde einfach sagen, dass es so ist, wie auch in vielen anderen Dingen, dass der Geist Gottes den Schreiber geführt hat, diese Dinge so aufzuschreiben, und wo er genau das Wissen her hatte. Ob der Paulus das damals schon wusste oder erst später erfahren hatte durch Gespräche, das wird nicht gesagt, aber ich denke, beides ist möglich, Gespräche und Führung des Heiligen Geistes. Das wäre mein Kommentar dazu. Dann noch ein Kommentar zu keine Synagoge. Ist eigentlich äußerst klar, es wird nicht erwähnt, es wird nicht von Juden gesprochen. Und vor allem, was ganz interessant ist, im Gegensatz zu Antiochia, wo ja wirklich vorausgesetzt wurde, dass die wissen, was im Alten Testament steht, steht hier mehr eine Verkündigung wie in Athen, wo es eben darum geht, nachher im Vers 15, da wird auf die Schöpfung hingewiesen. Da wird auf das Zeugnis der Natur hingewiesen, der Schöpfung, Regen und fruchtbare Zeiten und dass der lebendige Gott, der die Himmel und die Erde und die Meere gemacht hat und alles. Also das ist das Typische, wie man zu Nicht-Juden spricht, die keine Ahnung von der Schöpfungsgeschichte vom Alten Testament haben. Im Gegensatz zu den Juden, den konnte er konkret auf Texte, die sie behandelt haben, antworten und reagieren, wie wir das in Antiochia gesehen haben.
Also wir haben diesen Mann hier. Und da wird auffällig aufgezählt, eben was Andi schon gemerkt hat, wegen Lukas, der Arzt. Der Arzt hat natürlich diese Sache ganz speziell erwähnt. Aber was auffällt ist, ihr werdet nicht hören, dass der Apostel Paulus hier das Evangelium verkündet hat. Aber was sehen wir bei dem Mann? Der Mann hatte Glauben. Dieser Mann hatte Glauben. Mit anderen Worten, in dieser Welt gibt es viele Menschen, die glauben, die keine Bibel in der Hand haben. Da bin ich absolut überzeugt. Und jetzt hat es Gott so noch geführt, dass der Apostel Paulus da kommt, zu diesem Mann, der auf Gott gehofft hat, obwohl er lahm war und vielleicht gerade deswegen, weil er diese körperlichen Unmöglichkeiten hatte, hatte er Glauben, steht im Vers 9. Paulus sieht nämlich, dass der glaubt. Und dann hat er ihn geheilt. Und ich denke, das ist ein schönes Bild davon, dass es Menschen gibt auf der ganzen Welt, die hoffen auf Gott, die glauben auf Gott und die werden errettet. Ohne Glauben gibt es keine Errettung. Aber wir müssen nicht meinen, dass es nur in der Gnadenzeit Gläubige gibt. Schon im Alten Testament gab es welche.
Ich möchte noch was fragen zur Klärung. Vers 9, dieser hörte Paulus reden. Wer ist dieser? Dieser Lahme hörte den Paulus reden. Er hörte ihn vielleicht von Weitem, welcher, als er unverwandt auf ihn hinblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, mit lauter Stimme sprach. Dann redete Paulus, als er ihn erblickte. Irgendwie hatten die sich getroffen. Ist das richtig? Also, sonst müsste es nach mir, aber das ist Sprache. Diesen hörte Paulus reden. Wenn der Paulus gehört hätte, dass der Lahme geredet hätte.
Als im Kontext lesen wir in Vers 7, dass sie das Evangelium verkündigten, also evangelisierten. In Vers 9, dieser hörte Paulus reden. Also hat er vielleicht doch, obwohl er vielleicht schon Glauben hatte, aber mit diesen Worten, die er vernahm, hat dann einfach einen Fortschritt gemacht, sage ich mal. Und daraufhin hat der Paulus dann gesehen, dass der Glauben hat. Vielleicht kann man es so sagen.
Ja, ich habe sicher das irgendwie falsch ausgedrückt. Dieser Mann, Paulus, sah, dass er Glauben hatte. Ja, natürlich steht schon im Vers 6 und 7, dass sie verkündigt haben. Aber der Paulus sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Geheilt zu werden. Und das zeigt diesen persönlichen Glaubensüberzeugung, die dieser Mann hatte. Und das, was ich vorher vielleicht falsch ausgedrückt habe, nehme ich zurück und behaupte das Gegenteil.
Ich nahm auch nicht auf das Bezug. Martin hatte gesagt, oder zumindest hatte ich es so verstanden, wie wenn Paulus den Lahmen hörte. Für mich wirkt es eher so, wie der Lahme hörte den Paulus, der Paulus sieht ihn, kommt irgendwie näher, irgendwie hatten die sich getroffen und dann wurde er laut oder lauter, hat er dann laut mit ihm gesprochen, bestimmt. So irgendwie, ich kann mir so stelle ich mir so diese Situation vor. Dann. Aber wichtig ist natürlich, dass man sieht und dass der Paulus gesehen hat, dieser Mann hat Glauben. Dann schon wieder Zeit, fahren wir das nächste Mal fort bei Vers 10, können ja, es noch Bedarf ist, nochmals über den Vers 9 reden, wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Herr Jesus, wir preisen dich von ganzem Herzen, dass jeder Mensch glauben kann, wenn er will. Du offenbarst dich durch dein Wort, durch die Schöpfung, durch das Gewissen, durch das Gesetz. Du überführst jeden einzelnen Menschen auf der ganzen Welt. Und wir danken dir, dass es überall solche gibt, die von Herzen an dich glauben und du errettest für Zeit und Ewigkeit. Und so danken wir dir, dass wir auch wieder sehen durften, wie Paulus und Barnabas trotz allen Widerständen, Verfolgungen, Leiden weitergemacht haben und das Evangelium weitergebracht haben von Stadt zu Stadt. Und du Lob und Dank dafür. Amen.
Amen.
Ist ja auch schön, wie man sieht, wie der Heilige Geist letztlich alle seine Knechte herführt und das so fügt. Und ich glaube, da dürfen wir wirklich keine falschen Vorstellungen haben. Wenn jemand Glauben hat, dann hat er diesen Glauben. Und wie das dann Gott genau macht und tut und wann der genau gerettet ist, glaube ich, das dürfen wir dann irgendwie Gott überlassen. Das ist noch so ein Gedanke von mir. Wir wünschen euch allen eine gute Nacht. Schlaft wohl. und der Maria morgen einen guten, erfolgreichen Tag bei den Ärzten. Tschüss miteinander. Ja,
gute Nacht zusammen.
Guten Abend miteinander. Tschüss. Gute Nacht.